Subtext deiner Frage war: Papa, glaubst du, dass das halten wird? Glaubst du, dass ich nicht einkrache, wenn ich jetzt da drauf steige? Ich habe ihm gesagt: Ja, Mika, ich glaube, das hält. Und so die Frage: Warum konnte ich das sagen? Warum konnte ich sagen, dass er da draufsteigen kann? War ich einfach nur guter Hoffnung, weil ich so dachte, ja, ich hoffe, heute hält das mal, ich bin optimistisch? Nein, ich konnte ihm sagen, ich glaube, dass das hält, weil ich den Architekten meines Vertrauens damals, als ich dieses Bett konstruiert habe, gefragt habe, wie dick soll ich den Balken machen, damit das mich und auch meinen Sohn aushält, wenn wir mal beide da oben sind. Und deswegen konnte ich sagen, ja, Mika, ich glaube, das hält. Wir kommen eigentlich mit dem Wort Glauben und mit dem Wort optimistisch hoffen im normalen Leben ganz gut zurecht. Wir glauben in der Regel, weil wir gute Hinweise haben, weil es Indizien, weil es Beweise gibt, weil es glaubwürdige Informationen gibt. Dann sagen wir, ja, ich glaube, dass dies und das passieren wird. Ich glaube, dass dieses Bett halten wird. Oder wir glauben, weil die Information von einer glaubwürdigen Person kommt. Dann sagen wir, ja, ich glaube, dieses Bett hält. Wir können das ganz gut unterscheiden davon, ob wir nur eine blinde, optimistische Hoffnung haben. Ja, ob wir nur sagen, wenn ich nicht wüsste, ob dieses Ding hält, nur weil ich vielleicht viel zu dünne Latten genommen habe, dann würde ich sagen, ja, ich hoffe inständig, dass dieses Bett hält. Weiß es aber wirklich gesagt nicht. Das Komische ist, dass wir in der normalen Welt ganz gut damit klarkommen, aber sobald wir in die religiöse Welt rüberschalten, da tauchen auf einmal total viele Missverständnisse rund um dieses Thema Glauben auf. Und das ist umso wichtiger, dass wir da heute mal drüber nachdenken, weil Glauben für diese Predigtreihe, die wir jetzt angucken, für diese Zeichen, über die Johannes schreibt, über die Wunder im Johannesevangelium, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ganz am Ende schreibt er nämlich Folgendes in Johannes 20. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, also diese Zeichen, die Johannes jetzt hier integriert hat und über die wir in den nächsten Wochen nachdenken wollen, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das Komische ist nur, dass wir, wenn es um Religion geht, auf einmal anfangen, dieses Wort Glauben von Beweisen, von Hinweisen, von Indizien, von Glaubwürdigkeit trennen und das mit blinder Hoffnung verwechseln. Dann werden wir manchmal aufgefordert durch so Sätze wie, du musst einfach glauben. Und damit meinen wir, du musst einfach blind auf irgendwas hoffen, was total unwahrscheinlich ist. Aber ich glaube, wenn wir Johannes fragen würden, Johannes, hast du das gemeint? Hast du gemeint, dass du das jetzt aufgeschrieben hast, damit Menschen anfangen, blind zu hoffen? Dann hätte er gesagt, na, auf keinen Fall. Und ich glaube, wir werden das in den nächsten Wochen entdecken, dass Johannes das mit Glauben gemeint hat. Dass es weiterhin darum geht, dass es gute Hinweise gibt, dass es Indizien gibt und dass wir begründet glauben dürfen. Wir kommen jetzt zu diesem Weinwunder und ich weiß, dass es herausfordernd ist, dabei nicht sofort auszuchecken. Ich weiß, dass das unsere Glaubensmuskeln ganz schön strapaziert, dass Wasser zu Wein wird. Aber mein großer Wunsch ist, dass du nicht sofort auscheckst. Ich glaube, dass dieser Text, dieses Weinwunder, dieser Bericht in Johannes 2 einen Schatz für dich bereithält. Sogar mehrere Schätze. Und das ist ganz egal, ob du ganz am Anfang deines Glaubens stehst oder ob du schon weit fortgeschritten bist. Mich fordert das auch heraus, sowas zu glauben, dass Gott übernatürlich sozusagen in die natürliche Welt eingreift. Und ich habe einen guten Freund, mit dem ich mich öfter darüber austausche und mit dem habe ich am Anfang gesprochen. David ist Biologe und Informatiker und ein echt cleverer Typ. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in das Gespräch, das ich mal mit ihm geführt habe.
Gut, die Aufnahme läuft. David, du bist einer der schlauesten Menschen, die ich so kenne. Du bist Biologe, Informatiker und Österreicher. Fürs Letzte kannst du nichts, für die anderen beiden Sachen schon. Aber wir haben schon öfter ausgetauscht über das Thema und du hast doch gesagt, dass für dich das auch gerade in deinem Studium echt ein Thema war, wie das ist so mit Gott und Wundern. Und ich wollte einfach mal von dir hören, was denkst du so als Biologe, als denkender Mensch zu diesem ganzen Themenkomplex?
Ja, also ich habe mich, wie du gesagt hast, damit auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen. Ist natürlich auch ein schwieriges Thema zwischen Studenten im Biostudium. Aber eine Sache, die mir total geholfen hat, zu sagen, dass an Wunder zu glauben ist, wenn man die Alternative betrachtet, dann sind dort auch total viele Sachen lückenhaft. Es werden Annahmen getroffen, damit man quasi die Geschichte weitererzählen kann. Und im Endeffekt braucht man genauso Glauben, um diese Version zu akzeptieren, wie auch, also es ist eine Herausforderung, die Version zu akzeptieren, die dort gelehrt wird, genauso wie es eine Herausforderung sein kann, an Wunder zu glauben. Es sind vielleicht verschiedene Gründe, warum es herausfordernd ist, aber das hat mir einfach geholfen, zu sagen, es ist nicht so, dass denkende Menschen automatisch Wunder, nicht an Wunder glauben können. Das ist bei weitem nicht.
Ich sage es dir ganz ehrlich und ich meine das auch ganz ernst. Ich erwarte nicht, dass du mal eben dein ganzes Weltbild auf den Kopf stellst. Mein großer Wunsch ist einfach, dass du nicht sofort auscheckst, weil ich glaube, dass in diesem Text wirklich Schätze drinstecken. Und ich wünsche mir, dass wir die entdecken. Das, was David gesagt hat, das prägt mich bei diesem Gedanken, ob Wunder möglich sind. Was mich auch prägt und was mich auch beschäftigt, ist das Thema der Jünger, die damals diese Berichte über Jesus weitergegeben haben selbst. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man so über die Märtyrerkeule kommt und sagt, ja, das war denen so wichtig, dass sie dafür wirklich gelitten haben. Und ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Menschen für Lügen und für menschenverachtende Ideologien sterben. Aber mich hat diese Frage schon beschäftigt. Die Jünger, die damals diese Berichte von Jesus weitererzählt haben, die davon gesprochen haben, dass es dieses Weinwunder gab, würde man, und die von denen fast alle für ihren Glauben irgendwann ums Leben gekommen sind. Und der Einzige, der es nicht ist, der ist für seinen Glauben im Gefängnis gelandet. Und ich habe mich so gefragt, würde man das auf sich nehmen, wenn man selber irgendwas erfunden hat? Würde man für eine Lüge, die man sich selber ausgedacht hat, diese Repressalien auf sich nehmen? Weil die hatten nichts davon, ja? Die haben dadurch nicht mehr Geld bekommen, Ansehen haben sie dafür auch nicht gekriegt. Würde man das auf sich nehmen? Das ist einfach was, was mir in den Kopf kommt. Und das andere, wenn man sich die Berichte rundherum um diese ganzen Geschichten und diese Wundergeschichten anschaut, dann sieht man, dass die Menschen damals gar nicht so ein Problem damit hatten, zu glauben, dass Jesus Wunder getan hat. Die hatten nur ein Problem damit, dass sie dachten, er würde das aus der falschen Autorität heraus tun. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr nicht auscheckt, sondern dass ihr euch mit mir jetzt gemeinsam auf die Reise macht, diesen Text und diese Schätze, die da drin stecken, zu entdecken. Lass uns mal reinschauen in Johannes 2. Dort steht in Vers 1, 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Wir sehen hier total viele Details und Details sind immer ein Merkmal von Augenzeugenberichten in der damaligen Zeit. Steht dann weiter, die Mutter Jesu nahm daran teil. Und wir hören das auch später, Maria hatte irgendwie, die war irgendwie die Chef-Caterin oder die gehörte zum Teil, das war Teil des Organisationskomitees oder vom Küchenteam. Auf jeden Fall hatte sie eine wichtige Aufgabe bei diesem Fest. Und Jesus selbst und seine Jünger, also derjenige, der das hier aufgeschrieben und verfasst hat, war ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus und das war unglaublich peinlich. Ja, die haben mehrere Tage gefeiert und wenn mittendrin der Wein ausging, das ist so, als wenn, keine Ahnung, der Nachtisch nicht serviert wird oder das Hauptgericht total kalt ist. Es war super peinlich, was hier auf dieser Hochzeit passiert. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Wie viel Botschaft steckt hinter diesem einen Satz? Alle Ehemänner wissen, was Maria hier sagen möchte. In ihrer Not wendet sie sich an Jesus. Und irgendwie ist es ein bisschen komisch, wie Jesus darauf antwortet. Denn Jesus erwidert, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und es ist nicht so leicht herauszulesen, wie die Antwort von Jesus gemeint ist. Es ist ein bisschen formal, ein bisschen Abstand hier zwischen den beiden. Aber vielleicht ist es auch so, dass Jesus einfach sagen wollte, oder nicht vor allen Gästen sagen wollte, Mama, ich weiß gerade nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Mama, das ist doch nicht mein Job, hier für den Wein zu sorgen. Mama, es hören uns gerade hunderte von Leuten zu und mein Job ist es doch eigentlich, die Welt zu retten und nicht irgendwelche Hochzeiten. Maria nimmt das hin und sagt dann zu den Dienern, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Es war eine traditionelle, wohlhabende jüdische Familie, die dieses Fest veranstaltet hat. Und sie haben diese Krüge da, um die vorgeschriebenen religiösen Waschungen zu machen, die damals Sitte waren. Die damals zu der Art und Weise gehörten, wie man Glauben an Gott gelebt hat. Und die Symbolik, die dahinter steckt, ist folgende. Jesus nimmt diese Krüge, die für das alte religiöse Leben stehen, und macht etwas Neues draus. Es geht ihm nicht zu sagen, dass das Alte schlecht ist, aber ihm geht zu sagen, es kommt etwas Neues, es kommt eine neue Art von Beziehung, eine neue Qualität von Beziehung zwischen Gott und Menschen jetzt bald. Das Alte war auch nicht schlecht, aber das Neue, das kommt, ist besser. Jesus befahl dann den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist, also dem Cheforganisator. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Ist auch interessant, dass Johannes gar nicht detailliert beschreibt, wie dieses Wunder passiert. Ist ein Zeichen dafür, dass dieser Bericht wahrscheinlich schon sehr bekannt war unter den damaligen Christen. Ja, er muss gar nicht mehr sagen, hey, so und so ist das genau passiert mit dem Wasser, das zu Wein geworden ist. Er geht einfach davon aus, dass jeder weiß, wovon er spricht. Dieser Speisemeister konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, hey, jeder andere bietet doch seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Und dann fasst Johannes das nochmal zusammen, was mit diesem Zeichen passiert ist. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich glaube, dass in diesen Worten ein Schatz zu entdecken ist. Und zwar ganz egal, ob du Skeptiker bist, ob du ganz am Anfang deiner Reise mit dem Glauben stehst oder ob du schon weit fortgeschritten bist. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam diese Schätze entdecken. Und ich glaube, das allererste, was wir entdecken, ist, dass Jesus zeigen will, es hat etwas Neues begonnen. Es ist etwas Neues da. Etwas Neues hat angefangen. Er will sagen, hey, es gab, und deswegen nimmt er auch diese Krüge, die ja für dieses alte System, für die alten Gebräuche stehen, wie man Beziehungen zu Gott damals im jüdischen Volk organisiert und gedacht hat. Und er sagt, hey, das war alles nicht schlecht. Aber das, was ich bringen werde und was jetzt gerade losgeht, das ist besser. Das bringt eine ganz andere Art von Qualität in die Beziehung. Beziehung zu Gott hat jetzt zutiefst etwas damit zu tun, dass sie von Freundschaft gekennzeichnet ist. Von der Beziehung, die ein Vater mit seinen Kindern hat. Es ist das, was wir an Karfreitag auch schon erlebt haben, wo Jesus dann am Ende sagt, es ist vollbracht. Dass er sagt, ja, jetzt hat diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, seinen Menschen, die er so sehr liebt, eine ganz neue Art von Qualität. Alle Systeme, die dazu dienen, irgendeine Gottheit gnädig zu stimmen oder irgendein höheres Wesen durch irgendwelche Rituale dazu zu bewegen, dass es mir irgendwas gibt, dass ich ihn irgendwie dazu bringen kann, mir meinen Willen zu erfüllen, das ist vorbei. Beziehung hat eine neue Qualität bekommen. Und ich glaube, das ist etwas, woran wir, auch wir, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, uns immer wieder neu erinnern dürfen. Weil unser Herz immer wieder dazu tickt, ja, von dieser Qualitätsbeziehung hin zu irgendeiner Religion zu kommen. Hin zu irgendetwas, dass wir sagen, ich gehorche, ich erfülle, ich mache dieses Ritual und dadurch bekomme ich irgendetwas von diesem Gott. Jesus erinnert uns daran, dass etwas Neues begonnen hat, eine neue Qualität von Beziehung hat angefangen. Das Zweite, was wir, glaube ich, sehen können, den zweiten Schatz, den wir entdecken können, ist Fülle. Vielleicht müssen wir uns das noch mal ein bisschen vorrechnen. Diese Gefäße haben ja 80 bis 120 Liter gefasst. Und je nachdem, wie wir rechnen, wenn wir pessimistisch rechnen, hat Jesus 480 Liter Wein gemacht, optimistisch gerechnet 720 Liter. Und wir lassen mal das Alkoholproblem beiseite. Er hat so viel Wein gemacht und so viel von dem besten Wein, den diese ganze Gesellschaft in dieser Woche niemals aussaufen können. Und das ist das allererste Wunder, das er macht. Also das ist so krass. Also ich würde mir das ja nicht aussuchen als erstes Wunder, aber das ist so der Rahmen, den er aufspannt für alles Weitere, was kommt. Das ist das Erste, wie er sichtbar wird. Dass er auf einer Party 720 Liter Wein herstellt. Und ich weiß nicht, wie du dir Christentum vorstellst. Ich weiß nicht, wie du dir christlichen Glauben vorstellst. Aber ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen, die Vorstellung haben, und ich erlebe das sowohl bei Menschen, die außerhalb von diesem christlichen Glauben stehen, wie bei Leuten, die da drin sind, dass irgendwie Christentum ein Set an Regeln ist und dass Christen vielleicht ein bisschen ordentlicher als der Rest sind, ein bisschen ehrlicher als der Rest. Aber dass sich viele Menschen irgendwie christliches Leben und auch den Himmel vor allem so vorstellen wollen oder so vorstellen wie einen nie enden wollenden langweiligen Gottesdienst. Aber ich glaube, wenn das in deinem Kopf ist, dann ist es nicht das, was Jesus auf dem Herzen hat. Dann ist es vielleicht das, was Menschen wie ich repräsentieren. Aber das ist nicht das, was Jesus für dein Leben auf dem Herzen hat. Meine Lieblingsstadt ist Paris. Und ich träume schon davon, wenn diese Corona-Zeit irgendwann mal rum ist, dass wir irgendwann wieder dahin reisen können, an die Orte, die wir richtig lieben. Und ich könnte, glaube ich, tagelang und an jedem Tag stundenlang einfach irgendwo am Champs-Élysées sitzen und das Leben, den Flair dieser Stadt einhauchen, einatmen. Und ich weiß nicht, was dein Paris ist. Ich weiß nicht, was dein Ort ist, der für dich so richtig mit Leben gefüllt ist. Aber wenn deine Vorstellung vom Leben mit Jesus, wenn deine Vorstellung vom Himmel irgendwie langweiliger ist als das, was du dir als bestes Leben hier auf der Erde vorstellen kannst, dann hast du das noch nicht erfasst, was Jesus und was die Bibel vom Himmel und vom Leben mit ihm beschreibt. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für das Leben, das wir hier leben dürfen. Ich glaube, dass Gott uns nicht ein Leben verheißt, das irgendwie ein paar mehr Regeln hat, das ein paar bisschen mehr Ordnung drin hat, ein bisschen mehr Bürgerlichkeit. Sondern ich glaube, dass er uns zu einem Leben herausfordert, das voll ist mit Vision, das voll ist mit einem Auftrag. Ein Leben, das einen Unterschied machen möchte in dieser Welt. Ein Leben, durch das er wirken möchte und durch das er sagen möchte, hey, ich will euch nahe sein. Und ich will diese Welt zu einem anderen, zu einem besseren Ort machen. Dazu lädt er uns ein, zur Fülle. Das will Jesus, glaube ich, hier deutlich machen. Das Dritte, was wir lernen dürfen, und ich glaube, es ist wirklich ein Schatz, den wir entdecken dürfen, auch für unser geistliches Leben, ist Zeit. Und zwar, dass wir auf die Zeit von Jesus warten dürfen und müssen. Ich glaube, dass das ein Schlüsselerkenntnis für unser geistliches Leben ist. Jesus sagt nämlich zu Maria, hey, meine Zeit ist noch nicht da. Und ich glaube, wir müssen das immer wieder lernen. Egal, ob wir ganz am Anfang unserer geistlichen Reise stehen oder ob wir schon weit fortgeschritten sind. Dass wir auf Jesus warten müssen, auf seinen Moment. Ich bete schon lange für einige Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich würde mir von Herzen wünschen, dass Gott endlich seine Stunde hat. Und dass irgendwie viel sichtbarer, als ich es bisher sehe, etwas vorangeht. Und ich muss das immer wieder lernen zu sagen, Jesus, ich würde mir wünschen, dass deine Stunde, dass deine Zeit jetzt endlich dran ist. Aber ich muss das dann immer wieder ihm hinlegen und sagen, okay, Jesus, aber deine Stunde zählt. Ich will darauf warten, wenn du das machst. Was machen wir währenddessen, während wir warten? Ich glaube, wir schöpfen weiter Wasser. Das, was die Diener tun. Wir beten weiter. Wir versuchen weiter, unsere Sorgen ihm zuzuwerfen. Wir versuchen weiter, das zu leben und das zu tun, was er sagt. Und das kann auch sein, dass du sagst, wenn du ganz mal anfängst, stehst, Gott, ich hätte es echt gern, dass du jetzt mal diese Frage beantwortest, dass du jetzt mal diesen Zweifel von mir nimmst. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir lernen, okay, Jesus, aber ich will dir auch da vertrauen und sagen, wenn deine Stunde ist, wirst du dieses Problem lösen. Ich will darauf warten. Und das Letzte, das, was mich am meisten an diesem Gleichnis im Moment bewegt, wir haben nur Wasser. Aber wir können diesen Mangel an Wein zu seinem Problem machen. Das ist das, was mich am meisten bewegt, wenn ich darüber nachdenke. Dass dieser Mangel, die haben sich so nach Wein gesehnt, aber das hatten sie nicht. Dieser Mangel ist da, aber sie machen dieses Problem zu dem Problem von Jesus. Das ist das, was uns hier anspringt. Ja? Man braucht dringend Wein auf dieser Hochzeit, aber es ist nur Wasser da. Und das ist auch etwas, was zu unserer geistlichen Biografie mit dazugehört. Wir haben Mangel und wir brauchen Wasser. Wir haben nur Wasser, aber wir brauchen Wein, aber wir haben das nicht. Maria erkennt das und sie bringt diesen Mangel zu Jesus. Und diesen Mangel erkennen wir ja auch immer wieder neu bei uns. Materieller Mangel ist für uns zum Glück in unserer westlichen Welt oft nur ein Fremdwort. Und wir sind so dankbar dafür. Aber wir merken es ja immer wieder, dass wir die wichtigsten Dinge unseres Lebens nicht selber hinbekommen. Und wir erleben das auch in unserem geistlichen Leben. Wir erleben das in unserem gemeindlichen Leben, dass wir nur Wasser haben. Es ist ja nicht so, dass wir gar nicht hinwissen, wohin damit, mit all den Gebetserhörungen, die wir erleben. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, viele Gottesdienste, die wir hier gerade erleben, so viele Gebetserhörungen, dass wir das gar nicht mehr unterkriegen, davon zu berichten. Ist ja auch nicht so, dass sich unsere eigene geistliche Biografie immer so entwickeln würde, dass wir ständig sagen würden, ey, guck dir mal den ganzen Wein in meinem Leben an. Ist Wahnsinn, wie viel Wunder der Herr da tut. Und es ist ja auch nicht so, dass wir immer unsere Gesellschaft so prägen würden, wie wir uns das so vorstellen. Überall, wo wir hinkommen, haben wir Mangel. Wir haben Wasser, aber wir haben keinen Wein. Das merke ich auch, wenn ich mein eigenes Leben reingucke. Ja, ich habe Wasser, aber Wein? Aber Maria macht uns vor, wie es geht. Sie sagt zum einen, was er euch sagt, das tut, und sie bringt diesen Mangel Jesus. Sie sagt ihm, hey, sie haben keinen Wein mehr. Kümmere dich drum. Jesus, das ist dein Problem. Ich, Maria, mache es zu deinem Problem, Jesus. Und das ist eine gute Sicht und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Aber das ist auch das, was uns das Evangelium verheißt. Wir haben Mangel, aber wir dürfen diesen Mangel zu Jesus bringen. Mein Mangel ist sein Problem. Mein Mangel an Glauben ist sein Problem. Mein Mangel an Treue ist sein Problem. Mein Mangel an Selbstsicherheit, an Sorglosigkeit ist sein Problem. Und ich kann auch den Mangel von den Menschen, die mir am wichtigsten sind, nicht stillen. Auch der Mangel der Menschen, die mir so am Herzen liegen, ist sein Problem. Ich habe Wasser, aber ich habe keinen Wein. Herr Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Kümmere dich drum. Wir dürfen Jesus unseren Mangel mitteilen. Wir sind Wasserschöpfer, Wasserträger und Wassertrinker. Und mehr schaffen wir nicht. Aber wir dürfen zu ihm sagen, Jesus, hier ist mein Mangel, hier ist das, was mir so eine Not macht. Bitte kümmere dich drum. Und ich möchte uns alle dazu einladen, egal wo du stehst in deiner geistlichen Reise, egal ob du ganz am Anfang bist, ob du vielleicht sagst, boah, ich weiß gar nicht, ob es einen Gott gibt, ich zweifle daran, dass es einen Gott gibt, der sich für mein Leben interessiert, oder ob du schon lange mit ihm unterwegs bist. Ich lade uns ein, dass wir in diesen kommenden Tagen immer wieder unseren Mangel zu Gott bringen. Klagen geht immer. Selbst wenn wir keine Worte haben fürs Gebet, irgendwas finden, was uns stört, wo wir Mangel haben, das finden wir jedes Mal. Meistens kommen wir dann auch noch zu besseren Sachen. Aber ich lade dich ein, damit in diesen kommenden Tagen zu beginnen. Und ich lade uns ein, dass wir das jetzt auch tun. Ich möchte, dass wir diesen Slido-Link benutzen, dass ihr euch einwählt unter sli.do und dann 64285 eingebt. Und dort dann hinschreibt, hey, ich möchte diesen Mangel zu Gott bringen. Diesen Mangel in meinem Leben, das könnt ihr anonym tun. Ihr müsst euren Namen da nicht dazu schreiben. Aber dass ihr das jetzt, so wie wir es sonst vielleicht hier vorne tun würden und ihr eure Anliegen nach vorne bringen könnt, dass ihr da jetzt quasi symbolisch im Internet das hinschreibt und sagt, hey Gott, ich will dir diesen Mangel bringen. Ich will diesen Mangel, den ich in meinem Leben erlebe, zu deinem Problem machen. Und ich lade euch ein, dass ihr auf diesen Button klickt, wenn ihr es noch persönlicher machen wollt und sagt, ja, ich habe ein Gebetsanliegen. Ich möchte mit jemandem darüber beten. Wir werden jetzt zwei Lieder hören und in dieser Zeit lade ich euch ein, dass ihr auf Slido geht, dass ihr das schreibt, was ein Mangel in eurem Leben ist und dass ihr das zu seinem Problem macht. Macht deinen Mangel zu seinem Problem, weil er dich einlädt, das zu tun und weil er zusagt, dass er das Beste für dich möchte. Amen.